So, schön euch zu sehen. Als ich dies vorhin erzählte mit dem Mädel und dieser Botschaft für sie, die Folge war, dass sie in den nächsten Tagen dann immer weicher wurde, ja, also zugänglicher. Und das ist so ein Punkt, wenn uns einmal jemand nahe kommt und wir das wirklich spüren, dass wir ihm vertrauen können, ja. Wenn wir spüren, dass da das, was er sagt, dass das der Wahrheit entspricht, dann merken wir, dass wir uns öffnen, ja, und dass wir dann Veränderungen erleben. Ich habe für die drei Abende heute einen Einstieg vorbereitet und den werde ich tatsächlich an jeden Abend fast wortwörtlich wiederholen, ja. Es geht um das Thema Sünde, ja. Ich meine, als ich zum Glauben gekommen bin, 1981, ich bin von der Straße weg, also ich erzähle nachher nochmal, was ich dazugekommen bin. Ich komme als Nicht-Christ groß geworden, null Ahnung. Und dann erzähl mal jemandem, was Sünde ist. Ja, wir haben immer Sünde als, ich habe zu viel Kuchen gegessen oder bin auf der Autobahn zu schnell gefahren oder so. Und wir haben alle bestimmt schon mal gehört, dass die Sünde uns von Gott trennt. Und wenn es so einigen von euch wie mir damals ging, was ist Sünde? Ja, wie kommen wir zu diesem Begriff? Und jetzt versuche ich eine einfache Erklärung. Ganz am Anfang, als Gott alles geschaffen hat, war alles sehr gut, hat er gesagt. Und er brauchte jemanden, hat den Menschen geschaffen, weil er ein Gott ist voller Liebe. Und er braucht ein Gegenüber. Liebe braucht immer ein Gegenüber, mit dem man Liebe teilen kann. Ja? Und das ist so, als meine liebe Frau noch unverheiratet war, ja, da ging sie eines Tages im Mai durch so eine blühende Wiese, sagt sie, und ihr Herz war voller Liebe und es war niemand da, mit dem sie es teilen konnte. Leute, bin ich froh, dass sie mich getroffen hat, ja, also das ist schon mal ein guter Anfang, ne. Und so geht es Gott, er wollte seine Liebe mit jemandem teilen und er hat Adam und Eva geschaffen, hat ihn alles gegeben, was sie brauchen, ja, hat ihnen Vollmacht gegeben, Kreativität und alles. Er hat ihnen die Schöpfung übergeben und hat gesagt, macht was draus. Und übrigens, wenn ihr was braucht, meldet euch bei mir, ihr könnt alles von mir bekommen. Und eines Tages hörten die beiden einer sprechenden Schlange zu, die ihn einflüsterte, da ist noch mehr rauszuholen. Und manchmal ist es gefährlich, ja. Wenn wir da jemanden zuhören, wir haben schon alles, und dann kommt jemand vorbei und sagt, da ist noch mehr rauszuholen. Ne? Auf den Deal sind die beiden eingegangen und damit begann die Misere. Warum? Gott hat zu ihm im übertragenen Sinn gesagt, ihr wollt euer eigenes Ding machen? Macht euer eigenes Ding. Das ist das, was Gott uns gegeben hat, einen freien Willen. Du willst selber entscheiden über dein Leben? Gott sagt, okay, mach mal. Hat so Adam und Eva gesagt, ihr wollt selber entscheiden? Macht mal. Die Folge war, schwere Arbeit für Adam, Schmerzen bei der Geburt für die Frau. Die Folge war Mord und Totschlag bei den Kindern. Wisst ihr, was der Grund für den ersten Mord der Weltgeschichte war? Ganz einfach, fehlende Anerkennung. Der eine hat Anerkennung bekommen und der andere nicht. Und schon, puff, war Neid da und hat der Bruder seinen Bruder erschlagen. Das war die Folge der Sünde, ganz einfach. Fehlentscheidung. Das, was der Mensch von Gott bekommen konnte, ohne dafür etwas leisten zu müssen, war Liebe, Anerkennung, Weisheit, eben alles, was wir heute auch gerne möchten. Wir wollen geliebt werden, wir wollen Anerkennung und Weisheit brauchen wir heute mehr denn je. Und das Dilemma hält eben bis heute an. Die Menschen sind auf der Suche nach Liebe, nach Anerkennung, nach Wertschätzung und dann versuchen wir die zu bekommen durch, ja, indem wir versuchen etwas darzustellen oder wir treffen falsche Entscheidungen oder wir werden abhängig, all diese Dinge, ja. Aber Gott, der seine Geschöpfe nach wie vor liebt, wäre nicht Gott, wenn er nicht einen genialen Plan gehabt hätte. Und davon wollen wir heute Abend etwas hören. Beim Propheten Jeremia heißt es, ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Ja, das ist das, was die Bibel sagt, wenn wir zu Gott kommen. Gott zieht uns zu sich, weil er uns liebt. Nicht, weil er uns droht mit irgendeinem Strafgericht, mit irgendwelchen Dingen. Die Bibel sagt, weißt du nicht, dass sich die Güte Gottes zur Umkehr leitet, die Liebe Gottes, nicht die Furcht vor Strafe. Es geht bei der Liebe Gottes darum, wie bei der Liebe generell, man kann über Liebe viel, man kann Fachbücher lesen sicher und viel diskutieren, aber Liebe wird erst dann erlebbar, wenn sie bei uns im Herzen ankommt. Ja? Wenn wir das spüren im Herzen, so wie diese Geschichte mit der Frau, die ich erzählt habe, wenn wir spüren, da spricht uns jemand Liebe zu und du spürst, das ist echt, das ist wirklich erfahrbar. Ja? Und damit einher geht es eben auch um Achtung und um Wertschätzung, um Respekt und um Menschenwürde. Ja? Und das ist so ein Problem, dass viele auch ihre Menschenwürde von anderen abgesprochen bekommen haben. Du bist nichts, du kannst nichts, zwei linke Hände, alles Daumen, wer bist du schon, aus welchem Stall bist du denn gekrochen? Ja? Man spricht anderen die Würde ab oder man verliert sie selbst. Als ich noch abhängig war von Nikotin, ich habe dann so zwei Schachteln am Tag gebraucht, ich bin abends mit Kippe eingeschlafen, ja, und dreimal hatte ich ein Brandloch im Bett. Leute, da gab es den Spruch, rauche nie im Bett, die Asche, die herunterfällt, könnte dein eigen sein. Und die Abhängigkeit war so stark, dass ich meine Würde verloren habe und bin auf die Straße und habe die Kippen anderer Leute aufgehoben vor den Geschäften. Sucht treibt immer dich dahin, dass du deine Würde verlierst. Und ich möchte uns heute Abend versuchen, rüberzubringen, wie wir diese fehlende Wertschätzung, Anerkennung und Liebe erfahren können und praktisch erleben. Ja? Was die Welt, die ohne Gott lebt, die Menschen, die Gott nicht kennen, vielleicht sind noch heute Abend einige hier, so wie ich damals, was sie bei uns als Christen suchen, ist nicht eine richtige Gottesdienstform, eine richtige Haltung. Was gesucht wird, ist die erlebbare und erfahrbare Liebe. Neutestamentliches Christentum ist nicht religiös, ist nicht mystisch, trübe oder sakral. Es steht mitten im Leben. Es ist hell, befreiend, voller Jubel und guter Botschaft. Meine Entscheidung für ein Leben mit Jesus damals, also da hinten liegen Hefte, die heißen Werte Worte. Und die erste Bibelarbeit in dem Heft ist meine eigene Lebensgeschichte. Da habe ich so Bibelarbeit verarbeitet. Ich könnte gerne mitnehmen. Ich bin mit 18 zu Hause rausgeflogen, im August übrigens 81. Ich komme aus einer Großfamilie, habe noch 8 Geschwister. Und ich war sehr jähzornig und habe im Zorn meine Mutter geschlagen und bin rausgeflogen, habe auf Parkbänken geschlafen. Habe von Christen erfahren, von jemandem erfahren, der in einem leerstehenden Pfarrhaus wohnt, der hat mich aufgenommen, um es kurz zu machen. Ich habe dann am 10. Oktober 81 mein Leben mit Gott begonnen. Ja, an einem Samstag war das, bin ich zum Glauben an Gott gekommen. Und Leute, ich habe das Gebet eigentlich nur gebetet, weil ich mit dazugehören wollte. Ich habe immer nie dazugehört, war immer irgendwo das Anhängsel. Und da war diese Gruppe von Christen, ich wollte dazugehören. Ich habe das Gebet einfach nachgeplappert. Ich wollte dazugehören, okay? Ich hatte null Ahnung von Sünde. Und am Sonntag war ich das allererste Mal in einem Gottesdienst und der war evangelisch. Deswegen bin ich in der evangelischen Kirche. Wären es Katholiken gewesen, wäre ich heute ein guter Katholik. Wären es Baptisten, würde ich nah am Wasser wohnen. Leute, ich evangelisch. Und nach dem Gottesdienst kommt eine Familie auf mich zu. Vater, Mutter, 3 Teenager-Söhne. Und ich damals so langhaarig und noch gestunken nach Nikotin. Ja, mein ganzer Körper war Nikotingeruch. Ja. Und kommen auf mich zu und fragen, du bist heute das erste Mal im Gottesdienst? Sag ich, ja. Möchtest du mit zu uns essen kommen? Ja, also Essen war ja schon immer, ne? Haben die mich zum Essen abgeschleppt. Und beim Essen hat Renate zu mir gesagt, Jürgen, wenn du Wäsche zu waschen hast und wenn du krank bist, kannst du zu uns kommen. Ihr glaubt gar nicht, wie oft ich krank war. Diese Familie hat ihr Herz, ihre Wohnung und ihren Kühlschrank für mich geöffnet. Ich fühlte mich angenommen, niemand verurteilte mich und sonntags gab es Westpudding. Lebendiger Glaube, lebendige, gelebte Liebe muss erfahrbar und sichtbar werden und so ist es auch mit unserer Beziehung zu Gott. Ich möchte 2 verschiedene Begebenheiten aus der Bibel uns zeigen, wie Jesus das gemacht hat. Und auch heute noch an uns tut. Und es sind so zwei unterschiedliche Leute, einer, sagen wir mal, am unteren Ende der Gesellschaft und einer am vermeintlichen oberen Ende. Die erste Geschichte steht in Lukas 7 in der Bibel. Da wird Jesus zum Essen eingeladen von einem Schriftgelehrten, von einem Mann, der viel weiß. Und er dachte sich, wenn ich mir noch so einen weisen Mann einlade, der alles weiß, wäre ich noch weiser oder wie auch immer. Jedenfalls eine Versammlung von Männern in dem Haus. Und mitten in diese Versammlung hinein kommt eine Prostituierte, so beschreibt es die Bibel, ja? Also versteht, eine Frau, die sich an Männern verkauft, ne? Und sie geht mitten hinein in dieses, die haben da gegessen miteinander, ja? Sie geht zu Jesus, kniet nieder und weinte so sehr, dass seine Füße von ihren Tränen nass wurden. Mit ihrem Haar trocknete sie die Füße, küsste sie und goss dann Öl darüber. Der Pharisäer, der Schriftgelehrte, der das beobachtete, hat sich gedacht, ey, wenn das wirklich der Sohn Gottes ist, ja, dann müsste der doch wissen, was das für eine verrufene Frau ist. Ja? Schließlich ist sie eine stadtbekannte Hure. Und Jesus, der offenbar Gedanken lesen kann, sagt zu ihm, Simon, ich will dir was erzählen. Ein reicher Mann hatte zwei Leuten Geld geliehen. Der eine Mann schuldet ihm 500 Silberstücke, der andere 50. Weil sie das Geld aber nicht zurückzahlen konnten, hat der Mann es beiden geschenkt, beiden erlassen. Welcher von den beiden Männern wird nun dankbarer sein? Simon sagt, na bestimmt der, der die größeren Schulden hatte. Na klar, du hast recht, sagt Jesus. Dann wandte er sich zu der Frau und sagt zu Simon, sieh diese Frau an. Ich bin in dein Haus gekommen, du hast mir kein Wasser gegeben für meine Füße, du hast meine Stirn nicht geküsst, mich nicht mit einem Kuss begrüßt, aber seit ich hier bin, hat diese Frau nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast meinen Kopf nicht mit Öl gesalbt, sie salbt meine Füße mit Öl. Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind ihr vergeben. Und darum hat sie mir so viel Liebe erwiesen, wem aber wenig vergeben ist, der liebt auch wenig. Zu der Frau sagte Jesus, deine Sünden sind dir vergeben. Da tuschelten die anderen Gäste miteinander, wer ist der, der dir Sünden vergeben kann? Jesus aber sagt zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet, geh hin in Frieden. Diese Begebenheit erzählt also, wie eine Frau für die damaligen Verhältnisse völlig untypisch, also eine Frau im Orient, ja, wenn Männer zusammen waren, da kann ja immer eine Frau dazukommen, das geht nicht. Und einen Mann in der Öffentlichkeit anfassen, das ist gleich null, das geht überhaupt nicht, ja. Und die kommt da rein und lässt letztendlich alle Gepflogenheiten oder alle was Barrieren fallen, geht auf Jesus zu und, ja, genau, wäscht ihm die Haare mit ihren Tränen und küsst die Füße und salbt ihn mit Öl. Ne? Was hat die Frau bewegt, in das Haus dieser frommen Männer zu kommen? Sie war immerhin eine Prostituierte, als solches bekannt. Es muss sie Überwindung gekostet haben. Warum war sie zuversichtlich, dass Jesus sie nicht abweisen würde? Zunächst war es vielleicht, ich meine, hat sie es beobachtet, hat sie es gehört. Hier ist eine Gemeinde. Hier ist jemand in der Gemeinde, hier ist Jesus. Da kannst du hingehen, da wirst du nicht abgelehnt. Egal, wie du aussiehst, egal, wo du herkommst. Vielleicht hat sie Jesus beobachtet, wie er anderen auf der Straße gedient hat, anderen Menschen, anderen Sündern begegnet ist. Es war die sichtbare Liebe, mit der Jesus sich den in Sünde gefallenen und kaputten Menschen hingegeben hat. Und sie hat vielleicht davon gehört, von dieser vergebenden Liebe. Und deswegen hatte sie Mut, dorthin zu gehen. Jesus nämlich ging der Ruf voraus, Sündern, Menschen, die im Leben gescheitert sind, nicht abzuweisen und sie zu verurteilen, sondern ihnen den Weg zurück zum Vaterhaus zu zeigen. Und ihnen zu vergeben. Das Wesen Jesu war und ist also eine sichtbare und spürbare Haltung der Liebe Gottes. Ja, die Menschen, die in ihrer Not waren, die konnten das sehen und sie konnten das erleben und fühlen. Ja. Die Prostituierte. Ich denke, ich gehe mal davon aus, ich weiß es nicht zu 99%, zu 100%, 99%, ich gehe mal davon aus, dass es keine Frau freiwillig macht. Ich habe lange Zeit in der Suchtarbeit gearbeitet. Und ich kenne Prostituierte, die dahin gekommen sind, weil sie als Kinder missbraucht worden sind. Viele von denen fühlen sich wertlos und schmutzig und schmeißen deswegen ihr Leben weg. Manche sind in Prostitution gekommen, weil sie abhängig geworden sind, süchtig geworden sind, um Sucht zu finanzieren. Sie fühlen sich wertlos, ja, und verlieren ihre Würde. Und manchen osteuropäischen Mädels wurde sonst was versprochen und dann wurden sie regelrecht verkauft. Das ist so der Hintergrund, warum Frauen dort landen, auf dem Strich in Prostitution. Mit solch einer Frau haben wir es hier zu tun. Aber es ist vielleicht das erste Mal oder das erste Mal seit sehr, sehr langer Zeit, dass diese Frau den Mut hat, einen Mann zu berühren, ohne Angst zu haben, von ihm missbraucht oder ausgenutzt zu werden. Es ist vielleicht das erste Mal, dass sie den Mut hat, einen Mann zu berühren, ohne Angst zu haben, von ihm missbraucht oder ausgenutzt zu werden. Und das ist eine der wichtigsten Botschaften heute Abend, die du hören darfst. Du kannst zu Gott kommen, ohne Angst zu haben, von ihm missbraucht oder ausgenutzt zu werden. Du kannst heute Abend zu Jesus kommen, seine Liebe erleben, ohne Angst zu haben. Und interessanterweise wird ihre Würde wiederhergestellt von einem Mann vor anderen Männern. Das finde ich so cool an der Geschichte, ja. Jesus sagt nicht, wir treffen uns nachher mal um 10, oder morgen mal um 10 in meinem Büro, da können wir nochmal reden, ne? Sondern der packt das Ding, das Übel an der Wurzel, sofort, vor all diesen Männern, ja. Deine Sünden sind dir vergeben. Die hat ja nicht mal danach gefragt. Er stellt ihre Würde wieder her, er gibt ihr wieder die Erlaubnis, an der Gemeinschaft teilzuhaben. Und das ist so ein wichtiges Geschenk, weil die größte Armut, die ich in Deutschland sehe, ist Einsamkeit, oder? Warum auch immer. Es ist ein Jesus, der sie nicht verurteilt, der ihr Vergebung zuspricht. Es ist ein Skandal für die Religiösen, ja, die pumpen, ja, die Pulsschlagader geht schon auf 180, ja, die pumpen wie verrückt. Wie kann der einfach nur so, ja, ohne Leistung? Es ist ein Skandal, die Gnade Gottes, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite ein Beginn des neuen Lebens. Jesus hat ihre Würde und das Recht, an der öffentlichen Gemeinschaft wieder teilzuhaben, wiederhergestellt. Wem viel vergeben ist, der liebt viel. Und wisst ihr, wir haben in unserem Leben, wir haben keinen Anspruch auf Vergebung, kein Recht. Wir können sie weder einfordern, noch können wir sie uns verdienen. Gott schenkt sie. Genauso wenig, wie wir uns Liebe und Anerkennung verdienen können bei Gott. Gott schenkt sie uns. Aber wenn ich mir meiner Schuld, meines Versagens bewusst bin, ja, und der Wille in mir zur Umkehr ist, dann ist auch Vergebung möglich. Und diese Vergebung wird mein Leben nachhaltig beeinflussen. Ich muss in der Tiefe meines Herzens begreifen, dass es für mich unmöglich ist, irgendetwas dazu zu tun, damit ich besser werden kann. Ja? Wenn mich dann der Zuspruch der Gnade Gottes erreicht, ja, wenn ich für meine bekannte Schuld, die ich Gott bekenne, Vergebung zugesprochen bekomme, ich kann euch das sagen aus meinem eigenen Leben, das ist eine totale Befreiung, ja. Und ich hab viel Mist gebaut, ich brauchte viel Vergebung, ja. Das war das untere Ende der Gesellschaft. Kommen wir mal an das vermeintliche obere Ende der Gesellschaft. Da gab es Zachäus, einen Beamten vom Zoll. Zachäus war ein Schwein in den Augen seiner Landsleute. Der war nicht nur ein Schwein, nee, der war das Oberschwein. Der war nämlich der Oberzöllner, der Chef von der ganzen Truppe. Und die Bibel sagt, er war klein von Wuchs und groß an menschlicher Macht. Eine gefährliche Mischung übrigens, wenn kleine Leute, also innerlich kleine Leute, ja, Macht bekommen. Das merkt man bis in diese Tage hinein. Gefährliche Mischung. Wie ist er dahin gekommen? Die Bibel sagt, dass er klein war. Ja? Er wurde ausgelacht, er war verachtet, er war ausgestoßen. Ja? Wie ist er dahin gekommen? Ich habe mir einfach meine Gedanken gemacht, steht nicht in der Bibel, was ich jetzt sage, entspannt euch. Aber wenn er klein war als Mann, dann war er schon klein als Kind. Okay? Und was macht man mit den Kleinen in der Schule, also mit denen sowohl körperlich klein, als auch mit denen, die innerlich klein sind? Ich kann euch sagen, was man mit denen macht. Weder mein Stiefvater noch meine Brüder haben mir beigebracht, dass man sich wehrt. Als ich in die erste Klasse kam, haben die Mitschüler sehr schnell mitbekommen, dass ich jemand bin, den man einfach verprügeln kann. In der fünften Klasse haben sie mich aufgehängt, weil sie wissen wollten, wie das ist, wenn man jemanden aufhängt. Du wirst klein gemacht und du denkst von dir klein. Vielleicht war es bei Zachäus ähnlich, wie auch immer. Der war klein, im Sportunterricht schwach, aber in Mathe war er ein Genie. Ja? In Mathe rechnen, mit Zahlen umgehen konnte der ganz gut. Wie das manchmal ist so, mit schwachen Leuten, ne? Die haben dann irgendwo anders was gut drauf. So, und als die Römer kamen und ein paar einheimische Wendehälse suchten, da fanden sie in Zachäus den passenden Mann, ja? Du musst nur Macht, Position und Geld versprechen, da knickt so mancher ein, besonders denen, denen bisher Anerkennung versorgt blieb. Und Zachäus machte das offenbar richtig gut. Ne? Er nimmt viel Geld für sich ein durch Betrügereien, kann sich ein großes Haus bauen, kann sich ein Mercedes vor die Tür stellen, ja, und er hat Angestellte, die er kommandieren kann. Er macht das richtig fett. Aber eins kann Zachäus sich nicht kaufen. Freunde, Achtung, Wertschätzung und Liebe. Und auf diesem Weg verlierst du genauso deine Würde, wenn du dich so verkaufst. Und manche haben sich zu DDR-Zeiten auch in den Dienst der Stasi gestellt, freiwillig. Manche wurden dazu erpresst, erzwungen, weiß ich. Ja. Und dann sind sie ausgestoßen, ja. Und dann kommt Jesus eines Tages da in den Ort rein und Zachäus will auch mal Jesus sehen, weil er so klein ist. Und dann stehen auf der Straße wieder diese großen Typen, die schon im Sportunterricht immer vor ihm standen, diese breiten, muskulösen Typen. Er kommt, kann nichts sehen und er klettert auf einen Baum. Ich finde die Geschichte so lustig, ja. Ein Beamter auf einem Baum, das ist schon eine schöne Sache. Und Jesus kommt, ja, und er sieht den Zachäus dort oben, wisst ihr, und das ist dieses Geheimnis Gottes, ja. Er sagt nicht zu Zachäus, du Lump, bring mal deine Sachen in Ordnung und mach alles und klär mal deine Geschäfte, ja, und wenn du das alles gemacht hast, kannst du mal zu mir kommen. Nee, er sieht den Zachäus, muss vielleicht auch innerlich schmunzeln, ja, und sagt, Zachäus, komm mal runter, ich will heute bei dir essen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich versetze mich immer in die biblischen Geschichten, auch emotional, ja. Müsst ihr euch vorstellen, der Zachäus, der fällt fast vom Baum. Zachäus fällt fast vom Baum, ja, in den Staub. Der Staub legt sich, Zachäus steht auf. Und könnt ihr euch vorstellen, wie der mit stolz geschwellter Brust neben Jesus hergeht, ja. Bei mir geht der Meister heute essen, bei mir. Müsst ihr mal vorstellen, was in dem Augenblick bei ihm passiert. Und was passiert mitten beim Essen? Keine Predigt, nichts. Wenn ich betrogen habe, dann gebe ich es zurück vierfach. Und die Hälfte meines Besitzes gebe ich den Armen, sagt Zachäus. Warum? Er ist der Liebe Gottes begegnet, ganz einfach. Keine Moralpredigt. Er ist der Liebe Gottes begegnet. Gott hat in ihm die Würde wiederhergestellt. Er hat ihn wieder aufgenommen in die Gesellschaft. Die Liebe Gottes, das bedingungslose Angenommensein, verändert den Menschen in seinem Innern und setzt Großzügigkeit und Kreativität frei. Was hat Jesus getan? Jesus schämte sich nicht, mit Zachäus zu essen. Jesus schämte sich nicht, von dieser Frau berührt zu werden. Die Frau hatte sehr wohl verstanden, wie viel Liebe ihr durch Gott in Christus gegeben wurde. Ihr wurde klar, wie viel ihr vergeben wurde. Und ihre Reaktion darauf war überschwängliche Liebe. Ja. Und darum geht es hier. Liebe von Gott provoziert und bringt Gutes hervor. Wo wir selber Liebe säen, werden wir Liebe und Leben ernten. Und das ist es, warum wir Gott lieben sollen. Liebe tut immer mehr, als das Gesetz verlangt oder die Notlage einfordert. Ja, Liebe bringt immer Überfluss hervor. Liebe kalkuliert und rechnet nicht ab. Ja, das macht Liebe. Liebe ist immer mehr und Gott gibt immer mehr. Ja. Im Römerbrief lesen wir, alle haben gesündigt. Und wir alle haben die Herrlichkeit verloren, die Gott uns zugedacht hat. Das ist doch interessant. Jedem von uns heute hier, ob du Gott kennst oder nicht, uns allen hat Gott Herrlichkeit zugedacht. Und wir haben sie verloren auf diesem Weg, weil wir eigene Wege gegangen sind, eigene Entscheidungen getroffen haben und etwas, was Gott uns geben will, von Umständen erwartet haben oder von Menschen. Und dann sind wir in Abhängigkeiten gekommen, haben falsche Entscheidungen getroffen. Und Gott macht uns gerecht aus seiner Gnade, ohne dass wir es verdient haben. Durch die Erlösung, die Jesus Christus am Kreuz für uns bewirkt hat. Jesus ist für unsere Schuld gestorben, für die Sünde, die uns getrennt hat. Er hat alles auf sich genommen. Das ist auch ein Geheimnis, man müsste noch viele Tage darüber reden. Bedient euch hinten da auf dem Tisch, da liegen viele Hefte auch zu dem Thema. Genau. Vergebung geht morgen Abend, erkläre ich morgen an, wie Vergebung geht. Ja. Wir müssen also auch verstehen, dass die Sünde und der Sündenfall sind nicht die zentralen Themen, die das Wesen Gottes beherrschen, sondern unsere Zukunft mit ihm als erlöste Kinder. Darum geht es Gott. Gott ist nicht so sehr interessiert an deiner Vergangenheit. Er ist sehr interessiert an deiner Zukunft. Dass du aufstehen kannst, da, wo man dir die Würde genommen hat. Da, wo du dir selbst die Würde genommen hast. Dass du aufstehen kannst und sagst, ich kann neu beginnen. Als Gott den Menschen schuf, also mich und dich in Existenz brachte, dann hat er nicht auf unsere Schwachheit gesehen, sondern auf das, was durch seine Liebe werden kann. Als ich am 10. Oktober 81 zum Glauben gekommen bin, ja, wie gesagt, abgefuckter Typ, Abschluss 8. Klasse, ja, keine Freunde, nix, und ich spreche da ein Gebet, null Ahnung, was für Folgen hat, ne? Aber wisst ihr was? Gott hat gesehen, was er aus diesen Lumpen machen kann. Und es ist eine absolute, wie soll ich sagen, für mich bis heute, ein absoluter Hammer, eine absolute Wertschätzung. Und ich bin jedes Mal bewegt, wenn ich darüber rede, was Gott aus meinem Leben, dem ehemaligen Versager, ja, so haben meine Eltern mich benannt, meine Lehrer mich benannt, alle, was Gott daraus gemacht hat. Und Gott sieht dich an und sagt, hey, ich will dein Leben nehmen. Egal wie du dich einschätzt, ich will dein Leben nehmen und ich will etwas Besonderes daraus machen. Jeremia heißt es, denn ich weiß wohl, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides. Gott will dir Frieden schenken in diesen Zeiten, in dein Herz hinein. Er will dir diese Liebe schenken, dass sie spürbar, erfahrbar ist und dass du Mut hast, aufzustehen und Neues zu beginnen. Gott schuf uns nicht als programmierte Roboter, das war der Anfang. Er hat Adam und Eva nicht geschaffen als Roboter, die dann umherlaufen und sagen, ich liebe dich, sondern als Menschen mit einem Verstand, mit einer freien Entscheidung. Wir sind in manche schwierigen Situationen gekommen, weil Menschen uns dahin gebracht haben. Und wir sind in manche schwierige Situation gekommen, weil wir selber dumme Entscheidungen getroffen haben. Aber heute Abend ist so ein Punkt, wo du eine gute Entscheidung treffen kannst. Er schuf uns mit der Fähigkeit eines freien Willens und die Fähigkeit aus Liebe heraus, den Weg mit ihm zu gehen. Und seine Liebe erweist sich darin, dass er uns trotz unserer Fehlentscheidungen den Weg zur Vergebung öffnet. Denn er hat den Preis für unsere Schuld bezahlt. Die Frage ist jetzt zum Schluss, wer bist du heute? Bist du ein emotionales Wrack, weil andere dir deine Würde genommen haben? Traust du dir, aus Angst vor neuen Verletzungen keine Gefühle mehr nach außen zu zeigen? Das ist ein Dilemma. Menschen werden verletzt, ziehen sich zurück, landen in der Einsamkeit und trauen sich nicht mehr neu in die Gemeinschaft, weil sie Angst haben, wieder zu verletzen. Gott will dich aus diesem Dilemma befreien. Er hat mich daraus befreit. Hat man dich abgelehnt wegen deines Äußeren, deiner Herkunft, deines Fehlverhaltens? Ja? In der Sport, Leute, im Sport, ich war immer der Letzte. Ich konnte mich anstrengen, wie ich und rennen, wie ich wollte. Ich war immer der Letzte. Ja? Es war einfach, ich war eine Niete und all die anderen Sachen. Was ich gut konnte, war, man konnte mich am Anfang der Schulstunde auf den Sportplatz stellen und sagen, lauf. Ausdauerlauf, ja? Und am Ende der Sportstunde haben die gesagt, kannst wieder reinkommen. Das ist dann nicht gut, okay. Aber auch aufgrund meiner Familiensituation, wir waren ein sozialer Brennpunkt als Familie, ja. Wurde abgestempelt von Anfang an von den Lehrern, weil schon 6 meiner Geschwister an dieselbe Schule gingen, ja. Wisst ihr, all diese Sachen, wenn Menschen dich abgelehnt haben, du dahin gekommen bist, dich abzulehnen. Jesus ist hier. Jesus ist hier, größer als jede Verurteilung, ob sie von dir oder von anderen kommt. Wenn du heute Abend eine Entscheidung treffen möchtest für ein Leben mit Jesus, hier vorne steht ein Kreuz. Wir werden jetzt Musik einspielen. Ich werde dann auch darunter gehen. Und wenn du sagst, ich möchte neu beginnen mit Jesus, ich möchte mein Leben in die Hände Gottes legen. Und wenn du sagst, ich habe das schon mal gemacht vor vielen Jahren, aber es ist total kaputt gegangen in meinem Leben, so viel schief gegangen, aber heute Abend ich will einen Neustart wagen, dann ist jetzt während das Lied spielt die Möglichkeit, dass du nach vorne zum Kreuz kommst. Ich bete mit euch. Und dann im Nachhinein, dann nach dem Abend, sind auch Mitarbeiter da. Die seht ja alle mit diesen Sonnenblumen hier rumsitzen. Ja? Und mit denen könnt ihr auch reden, nochmal beten, wenn ihr besonders Anliegen habt. Aber jetzt erstmal die Einladung. Triff eine Entscheidung zum Neubeginn. Triff eine Entscheidung hin zur Liebe Gottes. Triff eine Entscheidung, indem du Jesus in dein Herz einlegst.